Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie den Halo-Effekt? Halo kommt aus dem Griechischen und es bezeichnet den Lichtkreis um Sonne und Mond. Wir kennen das auch von Halogen. Da steckt das Halo drin, von Halogen. Im Englischen bedeutet Halo Heiligenschein. Und genau um diese Auswirkung, über diese Überstrahlung dreht sich dieser Halo-Effekt. Das heißt, eine besondere Eigenschaft einer Person oder eine Leistung überstrahlt alles andere. Man sieht nur dieses eine. Studien haben zum Beispiel herausgefunden, dass attraktive Menschen automatisch für schlauer, für intelligenter gehalten werden. Obwohl es da überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen Aussehen und Intelligenz. Oder dickere Menschen gelten als sanftmütiger, obwohl es auch hier keinen Zusammenhang gibt. Man spricht von einer kognitiven Verzerrung. Beispiel: Sie stellen sich einen Menschen vor, einen Mensch mit auffallend guten Umgangsformen, und dann geht schon im Kopf quasi dieses Kopfkino los. Dieser Mensch mit diesen guten Umgangsformen, das ist dieser Mann, diese Frau, das muss eine vertrauenswürdige Person sein, eine verlässliche, eine sympathische Person. Das heißt, von einer einzigen Eigenschaft, gute Manieren, schließen wir auf andere Eigenschaften. Der muss einfach ein guter Mensch, ein sympathischer Mensch sein, obwohl er das gar nicht sein muss. Denn vielleicht ist das ja auch nur eine Masche. Vielleicht nur Mittel zum Zweck, zum Beispiel, um einen guten Eindruck zu erwecken bei einem Vorstellungsgespräch. Wir haben in der Lesung vorhin gehört, wie der Apostel Paulus seinen Halo-Effekt in der Hafenstadt Korinth eingeschätzt hat. Heiligenschein brauche ich nicht. Eindruck schindern will ich nicht. Klotzen statt kleckern kann ich nicht. Nein, ich muss nicht gut aussehen. Ich muss nicht ein eloquenter Redner sein. Ich muss kein Genie sein. Ich habe nur einen einzigen Auftrag und eine Botschaft. Das ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und dieser Jesus, dieser Gekreuzigte, der stellt alle unsere menschlichen Maßstäbe in den Schatten und der stellt sie auch auf den Kopf. Und deswegen sagt der Paulus, schreibt er der Gemeinde in Korinth, als ich zu euch kam und Gottes Botschaft brachte, habe ich das nicht mit hochtrabenden Worten und klugen Gedanken getan. Auch wenn man damals den Halo-Effekt noch nicht gekannt hat, die Leute haben damals genauso getickt wie wir heute. Das heißt, auch die Leute in Korinth, sie haben sich von dem ersten Eindruck, ja, da haben sie sich beeindrucken lassen, leiten lassen. Und entsprechend enttäuscht waren sie über den Paulus. Das heißt einmal im 2. Korintherbrief, da spricht der Paulus selber, was die Korinther ihm sagen. Die Korinther haben gesagt, in seinen Briefen gebraucht er große Worte, aber wenn er bei uns ist, ist er ängstlich und zaghaft und wen beeindruckt schon, was er sagt. Das heißt, Paulus im Rückblick auf seine Arbeit in Korinth sagt er, ja, mir haben oft die Knie geschlottert, als ich vor euch stand und gepredigt habe. Ich bin kein Medienstar, ich bin kein Schöngeist. Ja, es ist sogar vorgekommen, dass bei seinen Predigten auch Leute eingeschlafen sind. Ein Zuhörer sagt mal zum Pfarrer, Herr Pfarrer, nach Ihrer Predigt konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Da sagt er, was, so ein Eindruck hat diese Predigt gemacht? Da sagt er, nein, nein. Ich habe während Ihrer ganzen Predigt geschlafen und wenn ich tagsüber schlafe, dann liege ich nachts wach. Ja, Paulus war ein normaler Mensch. Er war ein Mensch mit Stärken, ein Mensch mit Schwächen. Er war ein Mensch, dem man auch von der Ferne die Spuren des Lebens angesehen hat. Er berichtet an verschiedenen Stellen in seinen Briefen, dass er oft krank war, musste Dienste absagen, er war schwach und ängstlich, vor allem dann, wenn er von Jesus sprechen sollte. Und vielleicht kommt das ja auch dem einen oder anderen von uns ganz bekannt vor. Sind wir vom Besuchsdienst, vom Jugendkreis oder wo auch immer wir uns engagieren, sind wir nicht oft auch überfordert, unsicher, ängstlich, wenn es darum geht, mit anderen über Glaubensthemen zu reden? Wir sollen Hinweisschilder sein, Hinweisschilder zu Jesus Christus, aber wir fragen uns dann auch immer wieder, ja, gelingt das? Diejenigen, die sich zum Beispiel bei uns in der Jungschau engagieren, Freizeiten, Zeltlager, viel Zeit, Kraft, Geld aufwenden und dann sich die Frage stellen, ja, hinterlässt das überhaupt irgendwelche Spuren bei den Leuten? Die, die sich einsetzen in Konfi, Kleingruppen, Hauskreise, Frauenkreise, Jugendkreise, Chöre, ja, wie viel Erfolg seht ihr denn bei eurer Arbeit? Und wir Pfarrer, die wir an x Sonntagen im Jahr auf der Kanzel stehen, was können wir vorweisen? Was sind die Erfolge? Was ist überhaupt Erfolg? Sind Erfolg Besucherzahlen? Ist Erfolg die Klicks auf YouTube? Ist Erfolg die Spendensummen? Und jetzt kommt das eine Interessante, obwohl der Paulus zugibt und sagt, ich war schwach und ich war ängstlich und manches war sogar einschläfernd, ausgerechnet dieser Paulus, der konnte unglaublich viele Menschen für Jesus Christus gewinnen. Und da fragt man sich, wie ist das denn möglich? Wie hat er das gemacht? Was war, Paulus, dein Erfolgsrezept? Und dann sagt er ganz lapidar, das Kreuz. Kreuz, Kreuz ist Trumpf. Das Einzige, was er konnte, mit viel Respekt und viel Liebe immer und immer wieder hinweisen auf Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Und zu dieser Erkenntnis kam ja der Paulus nicht, indem er irgendwo gegrübelt hat an einem Schreibtisch, nicht, dass er irgendwelche wissenschaftlichen Recherchen angestellt hat, sondern das wissen wir ja alle, es war eine dramatische Begegnung mit Jesus, die ihn zu dieser Erkenntnis gebracht hat. Denn in jungen Jahren war er ganz anders. In jungen Jahren war er ein militanter Jesus-Skeptiker. Er hat die Leute verachtet, die von Jesus gesprochen haben und an Jesus geglaubt haben. Er hat sie richtig gehasst. Er hat gesagt, das ist doch dumm, das ist doch naiv, was die da erzählen. Und dann begegnet ihn eines Tages der gekreuzigte Jesus vor den Toren von Damaskus und dann geht ihm mit einem Schlag ein Licht auf. Das ist eine richtige Offenbarung. Und auf einmal erkennt er, hinter dieser lächerlichen Botschaft vom gekreuzigten Sohn steckt etwas ganz, ganz Tiefes. Da steckt göttliche Logik, göttliche Weisheit. Das ist der göttliche Plan zur Rettung von uns Menschen. Und deswegen sagt er, und deswegen wollte ich von nichts anderem mehr sprechen als von Jesus, dem Gekreuzigten, von seinem Tod am Kreuz. Jesus, das war sein Thema. Christus allein. Solus Christus. Das war auch viel später die Entdeckung der Reformatoren. Jesus Christus. Und wenn wir in der Kirchengeschichte schauen, überall, wo es Aufbrüche gab, Erweckungsbewegungen, das war überall dort Jesus Christus, der Gekreuzigte im Mittelpunkt. Jesus die Nummer eins. Und so soll es auch bei uns sein. Jesus, der Gekreuzigte, Auferstandene, Nummer eins im Religionsunterricht. Nummer eins im Konfirmandenunterricht. In der Kinder-Jugendarbeit, im Gottesdienst, am Krankenbett, auf dem Friedhof. Das heißt ja jetzt nicht, dass natürlich Paulus immer nur quasi jeden Tag immer nur von Jesus geredet hat in jeder Situation. Er war kein Frömmler, er war kein Scheinheiliger. Aber Jesus war die Mitte geworden, die Mitte in seinem Leben, das Wichtigste. Und deswegen stand auch dieser Jesus immer im Zentrum seiner Vorträge und seiner Predigten. Das hat den Leuten nicht allen gefallen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, er hat riesige Probleme bekommen. In manchen Orten und Städten waren die Leute dankbar, haben die Botschaft angenommen, sind Christen geworden. Aber andere haben ihn davongejagt, haben ihn gesteinigt. Haben gesagt, es ist zu primitiv, doch viel zu einseitig, viel zu hart, diese Botschaft, viel zu bedrohlich. Ist ja auch klar, ein Kreuz, es hat eine andere Bedeutung als die Krippe. Die Krippe, die lässt sich jeder gefallen mit dem süßen Jesus-Baby drin. Aber das Kreuz mit dem Mann, der da stirbt, Und so ist es ja bis heute. Die Botschaft vom gekreuzigten Jesus ist ein Stein des Anstoßes. Und deswegen haben Christen immer wieder versucht, ein bisschen diesen Stein des Anstoßes wegzuräumen. Und das geht hinein bis in ganz fromme Kreise. Das geht hinein bis in freikirchliche Kreise. Im letzten Jahr, da erschien ein Buch, das heißt Glauben, Lieben, Hoffen. Und dieses Buch haben Autoren verfasst aus den Jugendwerken der FEGs, diese Freikirchen, und der Baptisten. Und dieses Buch, sagen sie, soll eine Orientierungshilfe für den Glauben sein, aber es stellt gleichzeitig zentrale Glaubensinhalte in Frage, vor allem wenn es um Jesus geht. Wo es um Jesus geht, da steht zum Beispiel: Jesus starb, das war die Konsequenz seines Lebens, Punkt. Und dann wird ausgeführt: Gott vergibt, weil er ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten und Blutvergießen milde gestimmt werden muss. Um die Sünde der Menschen wegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Freikirchen, die sagen, wir brauchen keinen geopferten Jesus. Gott vergibt auch so. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dem muss man natürlich biblisch-theologisch klar widersprechen. Aber wenn wir mal uns selber prüfen, dann werden wir vielleicht doch auch merken, ja, beißen nicht auch wir oft die Zähne zusammen? Weil wir denken, einen Jesus am Kreuz, der für Sünden stirbt, das kann ich doch meinem Kollegen nicht zumuten, meinem Kommilitonen, meinen Freunden, meinen Verwandten. Das ist ganz klar, diese Botschaft von Jesus am Kreuz, das sieht ja nach einer Pleite aus. Dieser Jesus an einem kleinen, unbekannten Kaff geboren, nicht in Jerusalem, nicht im Königspalast, in einer Bretterbude. Dann muss er gleich fliehen mit seinen Eltern vor dem Herodes. Und Jesus selber später, er hat kein Vermögen, keinen politischen Einfluss, er zieht durchs Land mit ein paar Leuten, predigt, tut Wunder, findet Anhänger, aber ganz am Ende, da hauen sie alle ab und lassen ihn im Stich. Und die Führer, die Geistlichen, die Politischen, machen kurzen Prozess, verurteilen ihn zum Tod. Dann kommt nach 3 Tagen diese Botschaft in Umlauf, er sei von den Toten auferstanden, aber diese Botschaft wird selbst von seinen Jüngern am Anfang bezweifelt. Das heißt immer wieder, und sie glaubten es nicht, als die Frauen kommen und die Botschaft bringen. Und es ist menschlich gesehen eine ganz armselige Geschichte. Und das ist das, was viele sagen, ist doch viel zu primitiv, hat kein Niveau, passt doch nicht zu einem allmächtigen Gott. Sollte Gott seinen Sohn einer wilden Horde Menschen ausliefern, da haben nicht nur Moslems ihr Problem mit dieser Vorstellung. Aber Paulus schreibt: Die Weisheit, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und sie bleibt vor den Augen der Welt verborgen. Das heißt, das zu entdecken, dass wirklich in diesem Kreuz, in Jesus am Kreuz, dass dahinter die Weisheit Gottes steckt, das bleibt so lange uns verborgen, bis uns durch den Heiligen Geist es geschenkt wird, dass wir das erkennen, bis wir einen Aha-Effekt haben. Einen anderen Hallo, ein Halogeneffekt, dass es wirklich hell wird, richtig strahlend hell und wir das erkennen. Und dass man das erkennt, dazu muss man nicht Theologie studieren. Der Quizmaster Robert Lembe hat mal gesagt, um Pfarrer zu werden, benötigt man ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Um ein Heiliger zu werden, bedarf es nur eines starken Glaubens. Wenn es um Gott geht, dann kommt alle menschliche Intelligenz und Rhetorik und alle Kreativität an die Grenzen. Und dass Jesus der einzige Weg ist, dass das der Plan Gottes ist, dass das die Weisheit Gottes ist, um uns zu ihm zu bringen, das will viele Menschen nicht in den Kopf gehen. Und das ist das ja, was auch viele so empfinden, sagen: Was? Warum soll für mich jemand sterben? Für meine Schuld, das brauche ich doch nicht. Das brauchen vielleicht irgendwelche Kriegsverbrecher oder Vergewaltiger oder Mörder, die brauchen das, aber ich doch nicht, ich habe doch nichts Schlimmes angestellt. Ich bin doch im Großen und Ganzen okay. Ein Pfarrer erzählt mal, dass ihm Freunde geraten haben, zu einer Missionsreise nach Kolumbien einfach alte Predigten mitzunehmen. Und dann hat er diese Predigten, die er hier in Deutschland gehalten hat, einfach dort noch einmal gehalten. Wurde natürlich übersetzt, aber hat genau diese Predigt, Wort für Wort diese Predigt dort gehalten. Und was ist passiert? In Kolumbien sind unglaublich viele Menschen durch diese Predigten zum Glauben gekommen. Als er sie in Deutschland gehalten hat, ist nichts passiert, zumindest nichts Erkennbares. Und dann hat er selber sich gefragt, woran liegt das? Die gleiche Predigt. Hier viele Menschen zum Glauben, hier gar nichts. Warum? Und dann hat er gesagt, wahrscheinlich liegt es an der großen Käseglocke über Europa. Denn je besser es den Leuten geht, je wohlhabender sie sind, umso weniger meinen sie, Gott zu brauchen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, welchen Erfolg in Anführungszeichen, welchen Erfolg wir mit der Arbeit haben, das liegt nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Und das Schöne ist, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht die großen Cracks sein, um von Jesus was zu erzählen. Wir dürfen einfach so, wie wir es können und wie es uns möglich ist, anderen von der Liebe Gottes was sagen, sie einladen zu einem Leben mit Jesus. Und es ist erstaunlich, was Gott aus schwachem Zeugnis machen kann, aus dem Gestammel seiner Leute. Diejenigen, die am Donnerstag hier waren, bei der Allianzgebetswoche, da war ja ein Ehepaar von der DMG da, die in Peru unter Indianern arbeiten. Ich fand das so schön, da war so eine Geschichte, da hat er erzählt, der Thomas Lusseris erzählt, dass sie da in einem Dorf waren und da war so ein Kinderprogramm, viele Kinder. Und dann war ein Junge dabei, der war so angerührt von dieser Botschaft, dann ist er nach Hause gerannt und hat seiner Mutter gesagt, du musst heute Abend kommen zu diesem Gottesdienst. Und dann ist am Abend die Mutter gekommen zum Gottesdienst und dann ist ganz vieles herausgebrochen und diese Frau hat sich auf den Weg begeben. Ein kleiner Junge, der nur nach Hause rennt, sagt, Mama, du musst mal gucken, was die da erzählen. Mehr hat er gar nicht, der wusste nicht viel. Mama, komm einfach, schau, was die da erzählen. Gott macht den Rest. Und deswegen sagt auch der Paulus dann, was ich euch sagte und predigte, das geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst, sondern durch mich sprach der Geist Gottes und seine Kraft hat gewirkt. Und darauf kommt es an und darum kann man immer nur beten, dass das geschieht auch bei uns, dass der Geist Gottes wirklich an uns und unter uns wirkt. Ja, wie zeigt sich das? Das zeigt sich daran zum Beispiel und vor allem zunächst, dass man auf einmal von der Sünde überführt wird. Das heißt, man hat vielleicht schon unzählige Gottesdienste mitgefeiert, unzählige Gottesdienste im Fernsehen angeschaut, aber es hat sich nichts wirklich verändert. Und dann geschieht es auf einmal, es ist wie wenn ein Blitz einschlägt, auf einmal ist das Gewissen angerührt und auf einmal weiß ich, ich kann so, wie ich gelebt habe und lebe, einmal nicht vor den heiligen Gott reden. Ich habe mich bisher immer für einen netten, einen sympathischen Menschen gehalten, aber auf einmal erkenne ich brauche Vergebung für meine Schuld. Und das hämmert dir kein Pfarrer ein. Das ist keine Seelenmassage, das ist keine Gehirnwäsche, sondern das kann nur der Heilige Geist in unserem Herzen bewirken. Aber dieses Wirken des Geistes geht natürlich weiter, auch wenn wir dann schon auf dem Weg sind mit Jesus, dem gekreuzigten Auferstandenen. Auch dann dürfen wir diese Erfahrung machen durch diese Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht sieh zu Hause im Fernsehen, vielleicht jemand hier, vielleicht liegst du nachts wach. Vielleicht musst du sogar Tabletten nehmen, weil dir die Sorgen, die Ängste den Schlaf rauben. Und jetzt hörst du diese Botschaft von Jesus, der bei dir ist. Und du wirst erfahren, wie der Heilige Geist dich verändert, dir Kraft und Trost und Ruhe und Frieden ins Herz schenkt, einen unerklärlichen Frieden trotz der Probleme und Schwierigkeiten, sodass du auf einmal wieder schlafen kannst. Oder der Heilige Geist, der macht dich frei von Bitterkeit, von Verletzungen. Du wirst erleben, wie kaputte Beziehungen unter der Wirkung des Geistes geheilt werden. Vielleicht wirst du sogar erleben, wie du geheilt wirst, körperlich oder seelisch geheilt wirst. Oder aber, dass du die Kraft bekommst, die Last zu tragen und nicht daran zu zerbrechen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Botschaft von Jesus, der am Kreuz gestorben ist, die hat eine, man könnte sagen, eine Selbstwirksamkeit. Die entfaltet aus sich heraus eine heilsame Wirkung. Und deswegen muss diese Botschaft einfach nur unter die Leute gebracht werden, bei jeder Möglichkeit, und zwar so, wie wir es können. Auch wenn uns das Herz klopft und wenn wir schlotternde Knie haben. Und diese Botschaft, sie ist ja ganz einfach. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist gerettet vor dem ewigen Tod. Der ist ein Kind Gottes. Der ist ein Erbe geworden von Gottes unvorstellbaren Reichtum und auf den wartet eine paradiesische Zukunft. Charles Haddon Spurgeon, einer der bekanntesten englischen Prediger des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, meine Theologie wird immer einfacher. Meine Theologie besteht aus 4 Worten. Jesus starb für mich. Jesus starb für mich. Und alle, die das Kreuz als Trumpf erkennen, die sagen Amen.